Wir wollen uns zu Andreas Ammer, zu seinen Hörspielen hintasten, und zwar anhand ihrer Forschungen, wo wir einfach mal drei Zeitpunkte rausnehmen, nämlich einmal von Bertolt Brecht, den Lindbergh-Flug von 1929, dann von Wolf Wondratschek, Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels von 1969 und dann Ammers Hörspiele, vor allem vielleicht Apocalypse Live von 1994. Das Ziel wäre, sich anzuschauen, diese drei Zeitpunkte, wo jeweils das Hörspiel eigentlich sich neu erfunden hat. Damit auch die Rolle des Mediums, des Radios, des Massenmediums, in dem es sich abspielt, versucht hat, neu zu denken und vielleicht zu verändern. Beginnen wir mal mit Brecht, mit dem Lindbergh-Flug. Von Brecht als Modell für eine neue Verwendung der Apparate gesehen. Was war das denn für ein Projekt? Wie sah das denn aus?
Also Brecht hat zusammen mit Hindemith und Weil 1929 für die Badener Kammermusiktage dieses Projekt entwickelt, das auf der Biografie von Charles Lindbergh beruht und den Flug über den Atlantik sozusagen schildert. Aber es geht Brecht natürlich nicht wirklich um eine Biografie, sondern es geht um den Kampf des Menschen sozusagen mit den Apparaten und mit den Medien. Das wäre auf einer inhaltlichen Ebene. Aber sehr viel interessanter dafür ist eben die Frage nach der formalen Ebene. Man könnte also hier sagen, dass es sich um ein Experiment handelt, das nicht jetzt spezifisch für den Rundfunk gemacht ist, sondern eben zwischen verschiedenen medialen Formen steht. Das heißt also, in Baden-Baden, in dieser Live-Situation, hat man auf der Bühne eben so eine Art Bühnenbild, wo ein Hörer an einem Tisch sitzt, neben ihm steht ein Radio und dieser Hörer ist eben jemand, der sozusagen selbst Text von sich gibt. Im Publikum wurde eben vorher die Partitur ausgeteilt, sodass bestimmte chorische Partien mitgesungen werden konnten. Dann wurde es eben später im Rundfunk übertragen. Es gab auch eine andere Fassung, wo man über Telefonhörer sozusagen hören konnte, was da vor sich geht, sodass also verschiedene mediale Formen hier zusammenstoßen.
Telefone, wie kamen die denn zum Einsatz?
Ich bin mir unsicher, ob man durch die Telefone in dem Fall tatsächlich zurückreden konnte oder ob es sich nicht eher um kleine Lautsprecher handelte, die man sich ans Ohr hielt in Form von Telefonen. Aber das ist tatsächlich etwas, was schon Ende des 19. Jahrhunderts teilweise ausprobiert wurde. In Paris auf einer Weltausstellung gab es so eine Übertragung von einer Oper sozusagen über das Telefon. Und der Unterschied von Telefon und Radio ist natürlich idealiter derjenige, dass man mit dem Telefon kommuniziert. Also das heißt, dass derjenige, der hört, auch zurücksprechen kann, während das Radio eben nur distribuiert, das heißt, es ausstrahlt. Und damit sind wir dann auch bei dem Punkt, warum ist eben dieses Telefon so wichtig für Brecht? Weil er eben in seiner Radiotheorie, die er in den 20er Jahren entwickelt, die Forderung erhebt, dass der Rundfunk von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln wäre. Und was eben Brecht damit meint, ist, dass er sagt, mit dem Rundfunk haben wir endlich eine technische Erfindung, wo eben nicht eine Autorität etwas verbreiten muss, wie es die Presse tut, wie es in seiner Sicht auch das Theater, die Oper und so weiter tut, sondern wo man, wie er sagt, den Hörer als Lieferanten organisieren könnte. Das heißt, man könnte auf die Straße gehen, man könnte Interviews mit Menschen machen, man könnte eben Menschen selbst ins Radio bringen, statt nur Statements von Politikern meinetwegen vorzulesen.
Würden Sie denn dafür schon den Begriff intermedial anwenden? Ist das für Sie eine intermediale Konstellation, die Brecht da schon geschaffen hat in den 20er Jahren?
Ja, die Konstellation eben bei diesen Baden-Badener Kammermusiktagen, das wäre eine intermediale Situation, das könnte man schon sagen, weil eben zugleich auf den Rundfunk als Medium ganz stark angespielt wird, eben durch das Bühnenbild, das ich schon beschrieben habe, wo man sozusagen gespiegelt sieht, wie der Hörer zu Hause vor dem Rundfunkapparat sitzen könnte. Gleichzeitig sitzen aber Leute im Publikum, wie wenn sie eben im Musiktheater, in der Oper sind, und es wird dann auch nochmal im Rundfunk übertragen und sie haben eben diese Telefonsituation. Das heißt, und dann natürlich auch noch das Medium der Schrift. Also die Partitur wird eben ausgeteilt, dass man mitsingen kann. Also insofern kommen tatsächlich verschiedene Medien hier, werden überkreuzt oder kommen zusammen.
Gab es bei Brecht, bei diesem Medienexperiment, auch Überlegungen dramaturgischer Art in Bezug also auf die spezielle Verwendung von Sprache schon, auf die Verwendung von Musik in unterschiedlichen Medien, wie er das ja macht?
Also ich muss jetzt zuerst dazu sagen, dass ich tatsächlich kein Brecht-Experte bin. Das Zweite ist aber, dass das für mich wichtiger ist eigentlich die Frage, wie wird, sagen wir, sowas wie die Radiotheorie von Brecht oder eben der Lindbergh-Flug, wie wird es zu so einer Triebfeder vielleicht in gewisser Weise für spätere dramaturgische Entwicklungen? Dass es ja oft gesehen wird als ein utopischer Moment, als etwas, was eigentlich unmöglich verwirklicht werden könnte. Ja, aber genau deshalb, weil es eben diesen utopischen Moment hat, kann es dann in den 60ern meinetwegen in Bezug auf das Originalton-Hörspiel so eine ganz starke Treibkraft nochmal entwickeln, wenn also bei Schöning in einem dieser Publikationen zum neuen Hörspiel steht programmatisch der Text von Brecht zur Radiotheorie an erster Stelle. Ja, also das heißt, unabhängig davon, was jetzt Brecht vielleicht dramaturgisch wollte, gibt es da einen ganz starken Impuls, dass eben jemand sagt, okay, wenn wir jetzt eben auf die Straße gehen und nehmen O-Töne auf und montieren die zu einem Hörspiel, dann sind wir einen Schritt näher bei der Utopie von Brecht. Aber klar, wenn Sie nach dem musikalischen Gebrauch, dem Stimmgebrauch auch fragen, ist es sicher so, dass für Brecht die semantische Ebene, also die Inhaltsebene, teilweise schon zurücktritt zur, sagen wir, Ebene der Stimmlichkeit oder des musikalischen oder eben ganz grundsätzlich des performativen Vollzugs, wodurch er natürlich dann auch wieder einen Anschlusspunkt liefert zu Heiner Müller zum Beispiel und über Heiner Müller dann zu Heiner Goeppels, wenn wir zurück zum Hörspiel wollten.
Dann schreiten wir mal schnell fort und kommen zu Wolf Wondratscheks Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels. Der nutzt ja Musik, der nutzt Geräusche, der nutzt O-Töne, der nutzt auch die Lautlichkeit einfach der Sprache, was für das neue Hörspiel charakteristisch ist. Sie sagen, was ich auch eine auf den ersten Blick gar nicht so selbstverständliche These finde, hier wird das Hörereignis politisch. Inwiefern denn?
Erstmal muss man vielleicht sagen, diese Begriffsbildung des Hörereignisses oder der Hörsensation ist von Helmut Heißenbüttel. Er formuliert das 68 auf einer Hörspieltagung, wo er eben sagt, und das ist ganz typisch für die Leute um 68, dass eben im Hörspiel der 50er Jahre hätte es auch vielleicht schon ein Hörereignis geben können, aber es wäre dann ein Zufall gewesen. Also das heißt, wenn es eben in den 50ern im Hörspiel einen Moment meinetwegen gegeben hätte, wo es nicht um den Inhalt geht, also nicht um die referenzielle oder semantische Dimension, die auf einen Sinn verweist, sondern die wirklich sinnlich gewesen wäre, dann war das ein Zufall. Während jetzt eben in den 60ern soll es diese Befreiung des Hörereignisses oder der Hörsensation geben, wo eben die Klänge, die Geräusche, die Wörter und so weiter ihre eigene Realität haben dürfen. So, und wie kommt man jetzt eben zur Politik? Man muss eben sehen, dass es natürlich unterschiedliche Definitionen vom Politischen in der Kunst gibt. Und eine Definition wäre eben die inhaltliche Definition, wie wir es bei Brecht schon mal eben angedeutet gefunden haben, wenn man eben sagt, okay, die bessere Gesellschaft wäre diese und diese. Und dann gibt es aber eine formale, sagen wir, Dimension von Politik, wo eben Kunst nicht politisch ist, weil sie auf einen bestimmten politischen Inhalt pocht, sondern weil sie eine bestimmte Form hat. Es gibt eine ganz bekannte Stelle des Hörspiels, in der eigentlich auf voller Lautstärke ein Beatles-Lied gespielt wird, I'm so tired. Und über dieses Beatles-Lied drüber gelegt ist sozusagen die Stimme eines Sprechers, der erklärt, was könnte jetzt ein Hörspiel sein. Und der aber eigentlich nur sagt, ein Hörspiel ist nicht mehr das, was ich mir unter einem Hörspiel vorstelle und was könnte jetzt ein Hörspiel sein und so weiter und so fort. Und diese Stimme steht in einer gewissen Konkurrenz zur Lautstärke des Liedes. Das heißt, obwohl man da schon noch das sehr gut verstehen kann, ist trotzdem die Musik ganz sicher nicht mehr irgendetwas, was man vergessen könnte oder irgendetwas, was nicht sozusagen eine bestimmte Eigendimension hätte. Und es ist sozusagen diese Eigendimension der Musik, die es sozusagen unmöglich macht, einfach die Sinnlichkeit von Hörspiel auszublenden und einfach nur auf den Sinn zu gehen oder auf den Sinn, auf den da verwiesen würde. Und da würde ich eben sagen, sieht man eine politische Dimension.
Das finde ich auf jeden Fall interessant, dass sozusagen dieses Hörspiel der 60er Jahre, und da kann Paul von Wondratschek halt als gutes Beispiel dienen, auf jeden Fall die eigene mediale Stellung sozusagen thematisiert. Also ich bin innerhalb einer Institution entstanden unter den und den Umständen und ich bin ein Hörspiel und so, das alles sagt sozusagen und eben nicht mehr gerade versucht, das zu verschweigen oder das auszublenden eigentlich um meiner Innerlichkeit willen. Kommen wir mal zu den 90ern dann in rasender Eile und zu Andreas Ammer. In den 90ern, Schlagwort Medienkonvergenz, entsteht wiederum eine ganz neue Form der Dramaturgie. Wie kann man diese Situation damals denn skizzieren?
Was in den 90ern ganz stark ist und wieder, wäre das Hörspiel hier etwas, was eben auf andere gesellschaftliche und mediale Entwicklungen verweist, ist einerseits in der Hörspielproduktion selbst eben die ganz starke Digitalisierung, also dass man eben nicht mehr mit Bandmaschinen schneidet, sondern eben mit digitalen Schnittprogrammen. Also das fängt natürlich schon in den 80ern an und damit ganz andere Möglichkeiten des Sampling, der Stimmveränderung und so weiter nochmal hat. Und dass das natürlich auch für eine Digitalisierung der Gesamtgesellschaft in gewisser Weise steht, dass jemanden wie Friedrich Kittler, einen berühmten Medientheoretiker, schon Anfang der 80er zur Prophezeiung gebracht hat, dass er gesagt hat, alles, also alle Unterschiede von Medien werden kassiert werden in der Zukunft und es wird nur noch dieses Digitale geben, in dem es keinen Unterschied mehr macht zwischen einem Menschen, zwischen einem Schriftstück, zwischen Theater, Film, Hörspiel, weil alles nur noch Nullen und Einsen sind. Ja? Also das ist diese große Idee. Und was dann, ich glaube, als eine Art von Gegenbewegung passiert, eben innerhalb auch des Hörspiels Anfang der 90er Jahre, ist die Öffnung zu Live-Events und eben die stärkere Kooperation auch mit Theatern, also etwas, was auf der einen Seite Heiner Goebbels macht und eben auch Andreas Ammer mit eben zum Beispiel Apocalypse Live, das eben im Münchner Marstall, also in einem Theater, live vor Publikum aufgenommen wird und eben in seiner ganzen Machart immer wieder auch auf diese Bühnensituation zurückverweist und dadurch so sehr interessant zwischen verschiedenen Medien, sagen wir mal, zirkuliert oder kursiert.
Es gibt ja diese beiden Begriffe, einmal die intermediale Situation und dann das transmediale Erzählen. Können Sie mal erläutern die Unterschiede auch, die Sie damit bezeichnen, gerade in Bezug auf Apocalypse Live?
Es ist eben so, dass das mit Transmedialität grundsätzlich bezeichnet wird, Dinge, die über verschiedene Medien eigentlich gleich bleiben. Ja, also die Idee, die eben bei ganz vielen Theoretikern dieser Medienkonvergenz, also des Verschmelzens verschiedener medialen Plattformen verwendet wird, ist die Idee, dass ich die gleiche Geschichte über verschiedene Plattformen erzählen kann. Ich fange meinetwegen im Kino an, dann gehe ich ins Comic, dann gehe ich ins Computerspiel, dann gehe ich in die Literatur und so weiter. Und die Geschichte würde aber eben fließen über diese Plattform. Es würde eigentlich keinen großen Unterschied machen, wo ich erzähle. Das wäre also Henry Jenkins, ist ein Name, der, also ein Theoretiker, der für diese Position steht. Das heißt, wenn wir jetzt uns Ammer betrachten und Apocalypse Live, dann hätte dieses Hörspiel bzw. dieses Bühnenereignis hätte einen bestimmten Bereich, der über verschiedene mediale Formen gleich bleibt. Das wäre also das Transmediale. Das heißt also die akustische Ebene des Hörspiels, die eben der Hauptträger, sagen wir, des Inhalts in gewisser Weise ist, wäre mehr oder weniger gleich, ob ich jetzt im Münchner Marstall eben sitze und das live höre und sehe oder ob ich vorm Radio sitze oder ob ich vorm Internet sitze. Sicher wird sich die Lautstärke unterscheiden und so weiter, aber das bleibt mehr oder weniger gleich. Und Intermedialität wäre eben immer der Moment, wo verschiedene Medien zum Beispiel aufeinander verweisen oder wo sie die Wahrnehmungsformen von einem anderen Medium kopieren und so weiter und so fort. Die Intermedialität bei Apocalypse Live besteht eigentlich darin, dass wenn wir das jetzt am Radio hören, dann hören wir am Anfang Hans-Joachim Friedrichs, der eben dieser berühmte Fernsehmoderator Mr. Tagesthemen und so weiter war, Ende der 80er Jahre. Und wir hören seine Stimme, die ganz stark die Stimme eines Nachrichtensprechers ist. Selbst wenn wir jetzt einer jüngeren Generation angehören und deshalb gar nicht wissen, dass das jetzt eben so ein bekannter Sprecher ist, dann erkennen wir trotzdem noch, okay, hier wird auf das Medium Fernsehen, sagen wir, verwiesen. Und der moderiert nun den Weltuntergang, indem es eben in diesem Hörspiel geht und sagt, jetzt kommt als nächstes der heilige Johannes auf die Bühne. Und dann kommt eben jemand auf die Bühne, Ja, aber natürlich sehen wir keine Bühne, weil wir es jetzt am Radio hören und singt sozusagen, is there anybody out there? Und hier sind wir live on the stage und ihr da draußen vor euren Lautsprechern und so weiter. Das heißt, es wird immer auf unterschiedliche mediale Formen, also zugleich auf Theater, live on the stage und auf Radio draußen vor den Lautsprechern verwiesen. Und auf diese Weise gibt es quasi ja, diese intermediale Situation, die eben auf diese unterschiedlichen Medien verweist.
Um nochmal den Brückenschlag zurück kurz zu Brecht zu wagen, von außen sieht das ja durchaus nicht so unähnlich aus. Live-Aufführung plus darauf folgende Hörspielausstrahlung. Ich finde es jetzt interessant, dass sozusagen angesichts dessen, was wir vorher besprochen haben, man einerseits halt so einen Widerschein von Brecht sieht, bei mehreren Hörstücken auch von Andreas Ammer. Und andererseits aber tatsächlich eben auch einen Widerschein dieser Bewegung, die dann aus dem neuen Hörspiel der 60er Jahre kam, wo eben einfach die Innerlichkeit zugunsten von einer Sinnlichkeit, zugunsten von einer Lautlichkeit sozusagen überwunden wird, abgelöst wird, wie immer man es auch bezeichnen will. Wie geht das beides bei Ammer zusammen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sehen muss, dass es noch ein drittes Element dann gibt und das wäre eben die Frage der Musikalisierung oder der Musik und die spielt natürlich um 68 im neuen Hörspiel auch schon eine große Rolle, weil natürlich ist diese Verschiebung von Inhalt des Gesprochenen hin zum Handeln der Sprache selbst ist eine Verschiebung hin zu einer Musikalisierung der Sprache und natürlich wird, wie bei diesem Beatles-Lied, Musik stark eingesetzt, was jetzt aber bei Ammer und Konsole oder Ammer und FM-Einheit und so weiter passiert, ist eben, dass wir jetzt auch Hörspiele haben, die genauso gut als Musik-CDs funktionieren würden. Und ich denke, da gibt es schon eine Verschiebung nochmal zu Brecht, obwohl der Lindbergh-Flug natürlich auch eine musikalische Struktur hat, aber einfach, weil es ganz dezidiert als Unterhaltung gedacht ist. Also ich denke, der Lindbergh-Flug und die Musik von Weil oder von Hindemith wird schon sehr stark noch unter einem E-Musik oder Hochkultur, wenn man diese sehr schwierige und falsche Trennung einfügen wollte, rezipiert, während es bei Ammer ganz, ganz stark um Unterhaltung geht. Ja, und er sagt ja auch, also für die Vorbilder sozusagen für ein Hörspiel sollten eigentlich sein die Hitparade und die Fußball-Live-Reportage. Also das heißt, da sieht man schon, da kommt irgendwie nochmal eine ganz andere Selbstreflexion von Medium hinzu, die also weggeht von jedem elitären Denken, das um 68 schon auch noch ganz stark da ist, hin sozusagen, wie er das nennt, zu einem kämpferischen trojanischen Pferd innerhalb der Institution. Und ich glaube, dass das aber dann auch zwischen diesen Unterschieden Formen vielleicht vermittelt. Also das heißt, es hat vielleicht einen bestimmten politischen Anspruch, aber es soll vor allem auch Spaß machen und dadurch stellen sich die politischen Fragen, wenn man die so nennen möchte, oder die ethischen Fragen vielleicht eher nochmal auf einer anderen Ebene.
Das mit der Musik finde ich super interessant, auch sehr, sehr wichtig. Trotzdem interessiert mich nochmal, es ist ja interessant, dass sozusagen bei Brecht man sehr schön sieht, man kann auch das Zusammenspiel verschiedener Medien haben, ohne diese Selbstreflexivität des Materials, das ich benutze, also ohne diesen selbstreflexiven Einsatz von Material, das sagt, ich bin Material. Und andererseits in den 60er Jahren ein Hörspiel wie Paul zeigt, man kann auch einfach Sprache und Musik auf eine selbstreflexive Weise benutzen, ohne aber gleichzeitig so eine über mehrere Medien sich erstreckende Konstellation zu haben. Und das Interessante bei Ammer finde ich, dass ja da beides zusammenkommt. Also er macht das eine und er macht auch das andere. Und gehört das beides zusammen? Ergibt das ein Ganzes oder sind das doch einfach zwei Strategien, die er nur beide verwendet?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, und zwar, was ich glaube, was passiert ist, dass bei Brecht haben wir es eben damit zu tun, dass es diese neue Kunstform gibt, die sozusagen ihren Platz innerhalb des Mediengefüges und innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges finden soll. Und dann natürlich auch, weil Brecht selbst Theatermacher ist, ist diese Intermedialität oder ist es so wichtig als Medienexperiment. Dann die Verschiebung in den 60ern ist eben vor allem eine Verschiebung innerhalb des Hörfunks, die zwar damit einhergeht, dass man sich jetzt weniger am Theater und mehr an der Musik orientiert und die auch Parallelentwicklungen im Theater meinetwegen hat, weg von eben einem eher dramenzentrierten Modell von Theater hin zu einem eher performativen Modell von Theater, aber die trotzdem in dem Fall innerhalb sozusagen des Hörspiels erstmal passiert. Und deshalb ist es sicher für die Macher des neuen Hörspiels sehr viel weniger wichtig, sich jetzt innerhalb ihrer Kunst auf andere mediale Formen zu konzentrieren. Und dann eben in den 90ern, also und da glaube ich mit dem Aufkommen von Internet, haben wir es eben wieder damit zu tun, dass eine neue mediale Form ihren Platz in der Gesellschaft sucht. Und eben diese Suche des Internets, sagen wir jetzt mal, nach seinem Platz, verbindet sich in gewisser Weise mit den Neuorientierungen von Hörspiel. Weil da muss man dann eben sagen, ist Hörspiel endgültig an einem Punkt vielleicht angekommen, wo es wirklich sehr marginalisiert ist, wo es wirklich keine große Rolle eigentlich für eine größere, sagen wir, Gesellschaft spielt, wo es aber gleichzeitig diese Chance vielleicht zieht, wieder zurückzukommen, ja, wenn man das so nennen möchte, also mit den Hörbüchern eben auch, um nur ein Beispiel zu nennen. Und deshalb glaube ich, ist eben für jemanden wie Ammer, der eben innerhalb dieser Gesellschaft lebt, die eben sehr viel stärker von einem Ineinander von verschiedenen Kunst- und Medienformen geprägt ist, ist es für ihn und für andere Hörspielmacher wieder sehr viel interessanter, eben nach diesem Bezug zwischen, sagen wir, Hörspiel und Kino, Hörspiel und Theater, Hörspiel und Medienkunst und so weiter zu suchen. Weil man nicht mehr diese Illusion haben kann, die man vielleicht in den 60ern noch irgendwie haben konnte, ich bin mir unsicher, aber also heute zumindest kann man nicht mehr die Illusion haben, dass irgendjemand nur Hörspiele hört und jemand anders nur Theater schaut und jemand anders nur ins Kino geht, sondern jeder, denke ich, macht alles und deshalb gibt es eben heute so viele Kunstformen, wo man gar nicht auf den ersten Blick sagen kann, das ist jetzt Hörspiel, das ist Kino, das ist Theater. Was ist das? Ja, und ich glaube, ganz viele Künstler tatsächlich stellen sich diese Fragen.
Kleine Medienbiografie.
Was war Ihr erster prägender Kinofilm?
Also tatsächlich mein erster prägender Kinofilm war, ich glaube, die Zeichentrickfassung von Robin Hood von Walt Disney. Und zwar nicht prägend vom Film her, an den ich mich tatsächlich kaum erinnere, aber weil es, ich glaube, mein erster Kinobesuch war und ich eben sehr stark noch weiß, wie meine Mutter mit mir ins Kino gegangen ist, wie es da diese kleinen Anhängerfiguren gab von eben Robin Hood als Zeichentrickfigur und so weiter.
Was war für Sie ein prägendes Radioerlebnis?
Und das prägende Radioerlebnis, würde ich denken, teile ich vielleicht mit vielen Menschen meiner Generation, nicht im Sinne von jetzt einer bestimmten Sendung, sondern eigentlich von einer bestimmten kulturellen Praxis oder einer bestimmten medialen Praxis, nämlich dieses, dass man eben die Hitparade tatsächlich hört und eben mit dem Kassettenrekorder sozusagen versucht, die neuesten Lieder mitzuschneiden. Etwas, was sich vielleicht die MP3-Generation kaum noch vorstellen kann, diese Suche nach dem neuesten Hit irgendwie.
Was war ein prägendes Fernseherlebnis?
Okay, also wenn wir nicht nach dem ersten prägenden Fernseherlebnis, sondern nach einem prägenden Fernseherlebnis fragen, dann muss ich sagen, dass ich wenig Fernsehen eigentlich schaue. Aber was mich schon sehr prägt allgemein, es sind tatsächlich amerikanische, vor allem Fernsehserien, aber die ich eben nicht notwendigerweise am Fernsehen schaue. Und da wäre sicher Twin Peaks von David Lynch so ein Ausgangspunkt gewesen, eben diese Mystery-Serie sozusagen um 1990, die ja tatsächlich die Art des Erzählens im Fernsehen sehr stark geändert hat.
Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken oder Communities und wenn ja, seit wann?
Ich bin nicht aktiv in digitalen Netzwerken oder Communities, mit der Ausnahme seit 2 Wochen oder so. Es gibt so eine Art Facebook für Akademiker, das nennt sich Academia Edu und hat tatsächlich diese sehr schöne Eigenschaft, dass man seine Artikel und so weiter sehr schnell weltweit als Open Access sozusagen vertreiben kann. Und das ist tatsächlich was ich sinnvoll finde und was ich jetzt angefangen habe. Schau mal, ob ich es in einem Jahr immer noch sinnvoll finde, keine Ahnung.
Würden Sie sagen, haben Sie eine analoge oder eine digitale Weltanschauung?
Ich bin mir unsicher, ob man das so klar trennen kann, zumal ich eben denke wiederum, dass sozusagen die Generation, zu der ich in gewisser Weise gehöre, so viele Veränderungen tatsächlich erfahren hat, also das heißt auf der Klangebene. Also natürlich gab es da dann auch schon CDs, aber trotzdem war es irgendwie so, dass man angefangen hat mit der Schallplatte, dann ist man zur Kassette, dann ist man zur CD und jetzt ist man zur MP3 gegangen und so weiter. Das heißt, da hat man vielleicht eine Verschiebung von analog zu digital und so weiter. Und dann bin ich natürlich nicht diese Generation der sogenannten Digital Natives, die also schon mit dem Computer groß geworden sind, aber trotzdem hatte ich einen Computer, ich glaube, seit ich 11 war oder so. Das heißt, ich bin stark über dieses Gerät wiederum mit sozialisiert. Und insofern denke ich, wahrscheinlich ist meine Weltanschauung, wenn man dieses problematische Wort Weltanschauung verwenden möchte, dann ist die wahrscheinlich zugleich digital und analog geprägt.